together, talked about being so free. Willkommen bei Mit Milch und Zucker, wo wir mit Menschen Kaffee trinken, damit ihr sie kennenlernen könnt. Willkommen zurück bei Mit Milch und Zucker. Jetzt habe ich gerade überlegen müssen, wie wir heißen mit Milch und Zucker. Immer noch.
Mit Milch und Zucker.
Das ist immer eine Challenge. Aber willkommen zurück bei Mit Milch und Zucker. Heute zu Besuch bei uns ist die Erika. Sie ist um die 40. Genauer erklärt sie uns das vielleicht dann noch. Und Entertainerin als Beruf. Und die Brenda ist auch wieder da. Hallo an euch beide.
Hi.
Hallo Christiane.
Hallo, danke schön.
Ich bin auch hier. Wir müssen das auf euch aber klarstellen. Ja. Erika hat ein bisschen ein Namensproblem.
Habe ich nicht. Vielleicht.
Let's see about that. Also, hallo Christiane.
Hallo. Und die Brenda stellt jetzt gleich das Thema vor, damit du auch endlich weißt, was eigentlich geht. Wir haben bis jetzt so komische Anspielungen gemacht und Erika wurde immer bleicher und bleicher.
Bitte sag, worum es geht.
Unser Thema heute für dich ist das Thema Minefields, Minenfelder.
Ah ja, stimmt, da war ja was.
Du bist eigentlich unser erster Gast, der sein Thema schon vorher gekannt hat.
Ja.
Und viel vergessen
hat.
Aber es war mir in dem Fall und der Christiane wichtig, dass wir dich ein bisschen vorbereiten, auf was wir so vorhaben. Weil wir haben beide eine Podcast-Folge gehört über Minefields in einem englischsprachigen Podcast und die haben uns eigentlich sehr beeindruckt. Und da haben wir gedacht, das können wir auch irgendwie auch verwenden und es wäre wichtig auch, dass wir mal drüber reden. Wir waren noch nie so viel vorbereitet für eine Sendung wie heute. Und wir haben uns wirklich Gedanken gemacht und Fragen aufgeschrieben. Und das Thema Minefields ist halt darum gehen, das Thema Gender in der Sprache, im Umgang miteinander, die Nuancen irgendwie ein bisschen zu beleuchten.
Okay.
Und weil leben leider doch in einer binären Welt, wo es oft sehr viel geht, nur Mann, Frau, hetero, homosexuell. Und dazwischen gibt es eigentlich keinen Platz.
Ja, enorm.
Und es wird nicht gesehen. Wir haben auch oft nicht das richtige Vokabular, auch wenn wir uns Mühe geben. Deswegen, alle bitte verzeiht uns, wenn wir heute daneben greifen. Und wir haben heute auch ein neues Gimmick dafür. Nämlich Erika hat einen Bullshit-Button bekommen.
Ja. Eine Bullshit-Bell.
Bullshit-Bell. Nämlich, wenn wir am Holzweg sind oder wenn wir Sachen sagen, wo du sagst, das tut man nicht oder das ist genau ein Klischee, das man nicht erfüllen sollte. Feel free to buzz.
Mhm. Okay.
Haut raus, no hard feelings. Jetzt kannst du es mal lassen.
Es geht nicht darum, dass wir Menschen nicht immer in einfache Muster passen.
Mhm.
Sind Männer, die gerne Röcke tragen, immer schwul? Sind Frauen, die sich nicht schminken, lesbisch? Und darf man Transgender-Menschen nach ihrem echten Anführungszeichen und Anführungszeichen Geschlecht fragen? Und die wichtigste aller Fragen ist, wer geht auf welche Toilette?
Das ist immer die wichtigste Frage.
Also, darum soll es also gehen.
Okay.
Ja. Und natürlich auch um dich. Also es ist
natürlich. Ich bin großartig und wundervoll. Also das möchte ich an dieser Stelle nochmal erwähnen. Erika Empire, großartig und wundervoll.
Deswegen habe ich dich eingeladen, weil wir genau wissen, wie toll du bist.
Wie großartig und wundervoll.
Bei uns sind Themen immer gedacht als Bogen drüber, aber manchmal entwickeln sich Gespräche auch in andere Richtungen.
Mhm. Meistens Richtung Weihnachten.
Voll. Wir reden erstaunlich oft über Weihnachten. Obwohl nach vorletzter Woche habe ich schon geglaubt, du stehst auf und gehst aus Protest.
Ein Weihnachtshass. Wie sind das?
Wir reden jetzt über Weihnachten.
Ja. Fangen wir am besten jetzt schon damit an. Dann haben
für alle, die jetzt nicht auskennen und auch alle Folgen gehört haben, manchmal im Edit fallen Weihnachtsdiskussionen raus, wenn sie nicht zum Thema passen.
Ich möchte diese Angewohnheit übrigens boykottieren.
Gut, also. Ja, das ist so die Überschrift. Und ich möchte festhalten, ich habe das erste Mal, seitdem wir mit Milch und Zucker machen, mir eine Themenvorstellung aufgeschrieben, damit ich das richtig hinbekomme, was ich sagen möchte.
Ja.
Also, das gebe ich jetzt an die Christiane für die erste Frage.
Die habe ich mir auch aufgeschrieben.
Ich habe nichts aufgeschrieben.
Das magst du was?
Soll ich was schreiben? Ich kann Katzen malen währenddessen.
Nein, das ist nicht konzentrieren. So, erste Frage ist noch relativ einfach. Was ist oder war ein guter Kaffee für dich? Und da geht es jetzt, wie gesagt, also sagen wir immer, nicht nur um den Kaffee, sondern auch um die Gesellschaft oder was du halt als einen guten Kaffee empfunden hast.
Relativ tragisch in diesem Rahmen. Ich trinke keinen Kaffee.
raus. Sollen wir auch die
Also das Gemäß, die Mehrheit unserer Gäste.
Kein Kaffee, oh Gott. Es ist mit Milch und Zucker, aber ohne Kaffee.
Nur Milch und Zucker.
Was ist für mich ein guter Kaffee in diesem Sinne von einer Gesellschaft? Ich wechsle einfach mal zum Whisky, weil ich trinke gern Whisky in Gesellschaft und für mich ist ein guter Whisky dann, wenn es bei mir daheim ist mit 1, 2, 3 Freunden und ich einfach Blödsinn machen kann, ich einfach ich selber sein kann, ich nicht aufpassen muss, wie ich was formuliere, weil ich weiß, ich bin in einer Runde, wo ich verstanden werde, wo ich angenommen werde als Mensch und ich einfach ganz natürlich und blöd sein kann, wie es mir gerade passt, ohne dass ich irgendwie ein Schamgefühl entwickle, weil ich weiß, okay, ich bin in einem Safe Space und da ist alles gut.
Wie würdest du Safe Space definieren?
Ich bin grundsätzlich relativ zurückhaltend, also vor allem nicht als Erika, introvertiert und oft auch manchmal übervorsichtig, wie ich Dinge sage und wie ich Dinge formuliere, weil ich eben immer Angst habe, dass Dinge falsch aufgenommen werden oder ich Dinge zerdenke und gerade...
Ich darf auch einen Bullshit warten. Gott, das sagen wir uns oft alles sagen.
Natürlich.
Ja. War nur das, um gleich vorab zu schicken. Und ich wollte dich auch gleich mal bedienen.
Natürlich. Und... manchmal mache ich mir einfach zu viele Gedanken, wie ich wo ankomme, weil mir auch schon oft gesagt worden bin, ja, ich wirke arrogant oder keine Ahnung wie. Und man denkt, ja, vielleicht auch, aber hauptsächlich mag ich einfach nicht mit Leuten reden. Na, es ist für mich als Beispiel, in der Arbeit, man geht kurz zum Kaffeeautomaten oder bei mir in meinem Fall holt sich Wasser für den Tee. Und wenn ich dann spontan einen Kollegen triff, dann frage ich sie oder ihn jetzt nicht, wie es ihm geht, weil es mich in diesem Moment tatsächlich nicht interessiert, weil ich gerade in der Arbeit drinnen bin und weil er nicht unehrlich sein will und eine Frage stellen will, die vollkommen ihren Wert verliert, weil man sich eh nur erwartet, dass die andere Person dann sagt, ja eh gut. Mhm. Und riesiges Drama ausbricht, wenn eine Person nicht sagt, ja eh gut, weil eigentlich interessiert es mich nicht in dem Moment. Das ist etwas, wenn ich das jemandem erkläre, der mich nicht kennt, wirkt es eben immer ein bisschen komisch, weil es gesellschaftlich erwartet wird, dass man sich immer für alles interessiert und Menschen, Personen sind alle super und alles ist toll. Aber man mag einfach manchmal nicht und deswegen bin ich gern mit Leuten beisammen, die verstehen, dass man nicht immer 100% mit Menschen kann gerade und auch nicht will ab und zu. Das macht dann für mich halt auch den Unterschied, weil ich mich eben manchmal verstellen muss und so tun, als würde mich was interessieren, nur weil Leute das erwarten. Gerade als Drag Queen ist es dann noch immer so die Balance mit ja, die Erika ist extrovertiert, die Erika ist näher bei den Menschen, es ist einfacher mit Menschen umzugehen, weil man immer ein Thema hat als Drag Queen, aber ich als Daniel tue mir da schwerer, weil ich einfach ein Verabscheuer bin von Smalltalk, der keinen Sinn ergibt. Und wenn man nur mit Leuten redet, des Redenwillens, ohne dass mich wirklich interessiert, was hinter der Person ist oder wie es da geht, dann brauche ich das nicht machen, weil es ist Energie, die investiere ich lieber in was anderes.
Ja. Findest du es beleidigend, wenn du als Erika unterwegs bist, wenn man dich als Daniel anspricht?
Nein, überhaupt nicht. Also ich weiß nicht, wie andere Drag Queens damit umgehen, aber es ist natürlich, wenn ich in einem Umfeld bin, das mich hauptsächlich als Daniel kennt, als Privatperson. Und ich bin dann als Erika unterwegs und verstehe ich auch, dass die einfach mich bei dem Namen nennen, wie sie es hauptsächlich gewohnt sind. Ich werde auch sehr oft gefragt, also wenn ich zum Beispiel bei der Weihnachtsfeier von meiner Firma aus, wo mir dann natürlich hauptsächlich alle mit Daniel angeredet haben, weil sie mich so kennen. Und dann kommt die Frage, okay, hey, war das jetzt irgendwie blöd oder wie soll ich dann sagen zu dir? Mir ist es wurscht. Man, natürlich, es ist in dem Moment die Rolle als Erika, aber ich mache jetzt nicht das übermäßige Ding draus, weil es ist für mich eine Rolle und es bin ja trotzdem noch immer ich. Mhm. Also das ist natürlich die Erika mit Make-up, ist der Daniel. Also.
Und wie ist es dann mit Erika und er?
Erika und er?
Also
mit dem Pronomen.
Also wenn es die Erika ist, dann ist es sie, weil es ist eine weibliche Rolle. Es ist eben diese feminine Figur, die ich spiele und das ist dann sie. Ich finde es immer komisch, wenn man eine Rolle, die klar weiblich definiert ist, wie es bei mir der Fall ist, dann als er bezeichnet. Als Beispiel auch bei Conchita Wurst, das ist immer eine riesige Diskussion nach dem Dings und generell die Person der Aufreger, weil sie mit dem Bart ist er, aber man denkt, nein, das ist eine Person, die sich dazu entschlossen hat, eine Kunstfigur zu erschaffen, die weiblich ist, und dann ist es sie, weil Das ist die Kunstfigur, die Conchita Wurst. Und da brauchen wir nicht diskutieren, dass er eigentlich ein Mann ist, weil es ist irrelevant, weil es ist die Kunstfigur und die ist jetzt halt so. Punkt.
Weil du jetzt gerade schon Conchita Wurst angesprochen hast. Eigentlich wollte ich... Ich weiß nicht, wie ist das? Weil...
Wie ist das eigentlich
wie,
so?
Wie ist das? Kennst du nicht? Nein. Nein, aber es hat ja, wie die Conchita den Song... Nein, aber die Conchita, wie sie den Song Contest gewonnen hat. Hast du das gemerkt, dass die Leute sich auf einmal mehr für Jake interessiert haben?
Das war zu einem Zeitpunkt, wo ich noch keinen einzigen Gedanken darauf verschwendet habe, Drag zu machen. Ich war in dem Moment nicht in dieser Szene, nicht in dem Umfeld. Das hat es in dem Ausmaß auch noch nicht gegeben zu dem Zeitpunkt. Ich glaube und denke, dass es natürlich auch ein Anstoß war, weil es in einer breiteren Masse einfach vertreten war und auch eine Diskussion angestoßen hat und wahrscheinlich dann noch viel mehr Menschen damit begonnen haben zu überlegen, hey, es gibt so etwas wie Drag und das könnte ich eigentlich auch machen, war aber zu dem Zeitpunkt eben vollkommen unbedarft und zu 0% Drag Queen noch. Daher kann ich es nicht konkret beantworten. Kann aber sagen, dass ich mich damals irrsinnig gefreut habe. Also das war ein riesiges Highlight und ich kann mich noch genau erinnern, ich war damals noch dieses eine Wochenende, als das Finale war, in Scheffern, daheim am Land, allein auf der Couch, weil die Mama schon schlafen gegangen, wird damals zu Besuch in der Steiermark, dann gewinnt er den Schaß und ich sitze allein in einem 500-Einwohner-Dorf und denke mir, super, was mache ich jetzt? Also mit dem Wissen, dass gerade Wien in der Stadt geht, gerade und alle feiern und ich bin da gesessen und dachte, Alter, ich kann nicht schlafen gehen, danke.
Was war dann der Punkt für dich, wo du gesagt hast, wo du Erik erfunden hast?
Längere Geschichte. Ich wollte nie Drag Queen werden. Das war für mich ein vollkommen absurdes Ding in meinem Kopf, dass ich mir nie vorstellen hätte können, dass ich Drag Queen werde, weil ich eigentlich in meiner Struktur, in meiner Persönlichkeitsstruktur, das hat nicht zusammenpasst. Also das war kein Match. Das war einfach für mich unrealistisch. Und es war tatsächlich ursprünglich Protest, politischer Protest, weil es eine Veranstaltung gegeben hat, eine politische, wo es geheißen hat, ja, man will mehr Frauen in die Politik bringen, haben wir gedacht, oh interessant, ich will diese Veranstaltung besuchen, es interessiert mich. Und bin dann aber explizit ausgeladen worden, weil ich bin ein Mann. Und für mich war das dann in dem Moment so, nein, das geht gerade irgendwie gegen alles, wie ich die Welt sehe, und habe dann einfach den Namen Erika genommen und habe mich auf diese Veranstaltung angemeldet als Erika und bin dann dort aufgekreuzt, tagsüber mit meinem besten Freund in einen fürchterlich hässlichen Ballkleid, das ich von der Caritas gehabt habe, ohne Haare, ohne Make-up, mit High Heels, mit Spikes, also es war wirklich eine Katastrophe. Ich frage mich bis heute, wie ich mich das traut habe. Und war dann dort als Frau unter Anführungszeichen, also als die Erika, und habe dort gemerkt, nach einer gewissen Zeit, weil man sich dort auch unsicher war, okay, was ist das jetzt, kann ich das ernst nehmen oder nicht. Ich habe dann dort mit Leuten gesprochen, habe das irgendwie cool gefunden, weil ich als Frau auftreten bin dort, obwohl ich ein Mann bin, und habe mich da auch bekräftigt gefühlt in den Gesprächen. Man dachte, okay, das könnt ihr eigentlich öfter machen. Ist natürlich relativ schwierig in Österreich, wo geht man hin? Also ich mache jetzt seit 3 Jahren Drag und vor 3 Jahren, es hat einfach kaum oder eigentlich nichts gegeben, wo ich sage, okay, ich fange jetzt an und gehe dorthin oder dies und jene Anknüpfpunkte. Habe dann langsam angefangen und habe dann immer mehr Tabus für mich gebrochen, weil ich gesagt habe, okay, ich werde niemals meine Arme rasieren oder niemals Perücken tragen, werde niemals meine Beine rasieren und den Oberkörper schon gar nicht. Also mittlerweile habe ich Stripnummern mit dabei und das hat sich halt langsam entwickelt und ich habe extrem viel gelernt von Erika. Also das war eine Entwicklung, auch für mich persönlich, wo ich sage, okay, sie hat mir so viel gegeben, weil ich einfach die Möglichkeit gehabt habe, mich selbst neu zu erfinden. Also einfach mich zu nehmen und einen vollkommen neuen Charakter auf mich selbst drauf zu malen und zu inszenieren. Und ich bin kräftiger geworden dadurch und es ist irrsinnig toll, wenn ich sagen kann, okay, die Erika macht das jetzt einfach. Also die Erika ist eine Macherin, die sagt zu, wenn jemand fragt, machst du einen Drag-Workshop in Villach? Die sagt einfach ja drauf. Ich selber denke mir, oh Gott, ich habe noch nie einen Workshop gemacht. Es rechnet ein Drag und es rechnet für Jugendliche. Die Erika war dann in Villach und hat einfach diesen Workshop gemacht und habe gemerkt, okay, das kann ich. Wo ich sage, okay, Ich lerne so viel, weil ich mich Dinge traue als Erika, die ich sonst nie tun würde.
Die Frage ist für mich, okay, für dich war es, wie du Erika geschaffen hast, ein politischer Protest.
Ursprünglich,
ja. Ist es jetzt eine Rolle oder ist es jetzt auch noch ein Ausdruck von auch ein bisschen Kritik an Geschlechterrollen?
Es ist so viel.
Das ist immer gut.
Es ist einerseits natürlich, muss ich sagen, Hobby und Spaß. Ja. Also die Erika macht mir Spaß, sonst würde ich es nicht machen können und auch nicht wollen. Es ist natürlich auch immer noch Kritik, es ist Aufklärung, weil ich sehr gerne als Erika, als Drag Queen an Orte gehe, wo eigentlich keine Drag Queens sind. Es ist relativ einfach, unter Anführungszeichen, als Drag Queen in einen schwulen Club zu gehen, weil das ist ein Safe Space, mehr oder weniger, und dort gibt es andere Queens. Das ist der Bereich, wo sich Drag Queens bewegen. Was großartig ist, es ist lustig und alles ist gut.
Aber warum eigentlich?
Warum? Safe Space?
Warum sind Schwulenclubs ein Safe Space für Drag Queens? Warum eigentlich müsste ja für Drag Queens ein Safe Space unter Frauen sein, wenn man es genau hinterfragt?
Es ist halt die Drag-Kultur relativ oder sehr stark verankert, auch in der Schwulenszene. Also da gibt es RuPaul's Drag Race, das sehr viel Aufklärungsarbeit unter Anführungszeichen in den letzten Jahren geleistet hat. Und es ist halt eher so ein schwules Szene-Ding, was ich teilweise recht schade finde. Aber dort weiß man einfach, was eine Drag Queen ist. Also es ist unkompliziert. Weil wenn ich in einen schwulen Club gehe als Drag Queen, dann wissen die Leute, es ist eine Drag Queen. Wenn ich auf eine Hochzeit am Land gehe als Drag Queen und dort auftrete, bekomme ich natürlich viel mehr Fragen und ganz andere Fragen. Mhm. Weil da kommen dann die Fragen, okay, fühlst du dich als Frau? Bist du trans? Was bist du eigentlich und warum machst du das und wie kann dir das Spaß machen? Alles Fragen, die ich verstehe, aber die halt zum Teil auch unangenehm sind, weil sie sehr persönliche Fragen sind. Mhm. Ich habe natürlich kein Problem damit, weil ich, wie gesagt, vollkommen verstehe, dass diese Fragen auftauchen. Also für jemanden, der nicht weiß, was ein Drag Queen ist, da gibt es einfach sehr viele Fragen, warum dieser Typ gerade so viel Make-up trägt. Aber angenehmer und entspannter und unkomplizierter ist es natürlich in der Szene.
Also in der Vorbereitung sind wir gestoßen auf die Geschichte, dass es ein bisschen eine Diskussion gibt zwischen Drag Queens und Transgender Drag Queens. Ist das bei uns schon angekommen oder nicht so?
Es ist, weiß ich nicht, wie es in Wien aktuell ist, grundsätzlich meine Meinung zum Thema, wer darf Drag machen und wer darf welchen Drag machen. Jeder darf alles machen. Also Drag ist einfach nur die Erschaffung einer Kunstfigur, eines übergeordneten Ichs, einer Übertriebenheit von Geschlechterrollen und Darstellungen. Und es ist im Prinzip vollkommen egal, ob ich als schwuler Mann, als Heteromann, als Frau, als Transgender, undefiniert oder egal, wie ich mich als Mensch sehe. Ich kann Make-up nehmen, ich kann Attribute nehmen, die Geschlechtern zugeschrieben werden und diese einfach übertrieben darstellen und einfach mich selbst neu erfinden dadurch.
Kann man das wirklich machen?
In der Theorie natürlich.
Aber in der Praxis fände ich es zum Beispiel wahnsinnig unangebracht, wenn Leute versuchen, schwule Männer übertrieben darzustellen. Also so richtig, nämlich als, wie du sagst, ja, diese Vorurteile herzunehmen und sagen, zu überzeichnen. Aber das fände ich zum Beispiel beleidigend.
Es kommt natürlich immer darauf an, mit welchem Ansatz dass ich rangehe, was meine Intention dabei ist, was ich machen will. Wenn ich als Hetero übertrieben eine schwulen Figur darstellen will, man ist natürlich immer kompliziert, weil das sehr sensibel ist, weil man sich sehr schnell angegriffen fühlt, aber ich sehe jetzt auch Schwulsein nicht als sexuelles Attribut. Also ich meine jetzt wirklich Dinge, die einfach Frauen zugeschrieben werden und Dinge, die Männern klassisch zugeschrieben werden. Also diese zwei Welten, die einfach ganz klassisch gesellschaftlich verankert sind. Eben Mann mit Bart und maskulin und dicke Eier in der Hose und sie, die Frau, Hüften, Topfigur, viel Make-up, das sind so diese High Heels natürlich. Das sind die Dinge, die einfach klassisch zugeschrieben werden und damit kann man natürlich spielen, damit kann man natürlich übertreiben. Und das ist egal, ob ich schon Frau bin und mich als Frau fühle und noch mehr Frau bin, weil ich eine Bio-Queen bin, die einfach nochmal Drag macht als Frau. Das ist egal, ob ich ein Hetero-Mann bin und sage, okay, mir gefällt das einfach, das zu machen. Ich habe vor 2 Wochen einen Workshop gehabt in Villach, wo ein junger Mann drinnen war, der gesagt hat, ja, magst du meine Drag-Mutter sein, weil ich bin am Land und mir gefällt das so und ich will es unbedingt machen. Und das Problem, was ich habe, ich bin hetero. Und ja, der weiß halt nicht, wo er hingehen soll, weil er jetzt nicht in der schwulen Szene drinnen ist und natürlich es auch für ihn unangenehm ist, das zu machen, weil er, wenn er das macht, automatisch schwul ist. Weil es halt vereinnahmt wird, unter Anführungszeichen, von einer schwulen Szene, weil es das klassische Bild ist und es für ihn halt unangenehm ist. Man ist natürlich das ursprüngliche Problem ein anderes, weil es ist kein Problem, schwul zu sein. Mhm. Aber für jemanden, der frisch aus der Pubertät rauskommt, natürlich schwierig, sich da einzuordnen und zu sagen, okay, ich würde das so gern machen, weil ich es so toll finde, weil ich das so gern mache, aber ich nicht in dieses Klischeebild reinpasse, weil ich blöderweise nicht schwul bin.
Ich glaube, es ist halt auch schwierig, also, und jetzt beginnt mein Hirn schon Knoten zu haben. Geh ich so. Ich glaube, es ist halt auch schwierig, wie der Jugendliche, von dem du erzählt hast, als Heteromann Drag machen möchte, aber nicht in der schwulen Szene ist, aber das ja durchaus als Kritik an Frauensein gesehen werden könnte. Ich glaube, es ist halt, und da beginnt es zu vermischen, nämlich Geschlecht mit Sexualität, mit sexueller Orientierung.
Ja, genau.
Dass das natürlich ist. Frauen sich von schwulen Männern in Drag wahrscheinlich, ich fühle mich wirklich nicht angegriffen, aber wurscht, dass also weniger vielleicht vereinnahmt oder verarscht fühlen als von heterosexuellen Männern.
Ja,
also wo dann der Safe Space nämlich auch nicht mehr da ist.
Stimmt schon. Es ist natürlich generell ein Minenfeld.
Ja.
Und das ist halt irrsinnig schwierig, weil man natürlich niemanden beleidigen will. Grundsätzlich, glaube ich, hoffe ich.
Ja, durchaus.
Aber wie gesagt, es ist an sich eine Kunstform. Es ist Kunst und nicht mehr und nicht weniger. Und natürlich kann man Statements setzen, natürlich kann man sich positionieren und auch andere Leute dadurch positionieren. Aber man darf es auch zwischendurch nicht so ernst nehmen. Also es ist jetzt wie jemand, der Bilder malt, und manche Leute malen einfach komische Bilder und manche singen einfach komische Dinge. Und da ist es auch bei Drag so, manche machen Drag und ich schaue mir das an und denke mir, fürchterlich, aber okay, du hast Spaß dabei, tu's.
Ja, ich habe es so vor Augen, und ich kann nicht sagen, welchen Film das war oder Serie, ich weiß nicht, wo das war, wo man versucht hat, das war so alles, was in mir geschrien hat, so, oh, das könnt ihr nicht bringen. Und zwar, wie sie eigentlich jemanden in einem schwulen Club irgendwie einschmuggeln wollten. Und dann haben sie so diesen Mann eben so in ganz schlechten Drag irgendwie verkleidet. Und ich habe mir gedacht, ihr nehmt jetzt gerade so viel irgendwie euch heraus und das geht nicht. Kann es auch damit zusammenhängen, dass in Österreich prinzipiell zu wenig über diese Debatte, nämlich Geschlecht, und zwar jetzt in der Form von Geschlechteridentität, überhaupt gesprochen wird?
Es ist, generell habe ich sehr viele Diskussionen, und es gibt natürlich sehr viel Schwarz-Weiß-Denken. Also entweder du bist ein Mann oder du bist eine Frau, und dieses seltsame, unter Anführungszeichen beleidigende Wort, Transwesen, die dann irgendwie dazwischen schweben, irritiert viele Menschen. Und wenn ich dann sage, eben, ich mache Drag, meine Mutter hat mir gesagt, dass wie ich angefangen habe, sie Leute gefragt haben, hey, ist der Daniel jetzt eine Frau? Weil sie es nicht verstanden haben, dass ich als Kerl das was anziehen kann. Und es ist ja nichts anderes, als wie ich ziehe mich an. Mhm. Ich verändere mich nicht in keinster Weise irgendwie anders, außer dass ich Kleidung trage. Und ich habe es leider vergessen, was du mir eigentlich gefragt hast.
Ob in Österreich zu wenig über Geschlechtsidentität gesprochen wird?
Auf jeden Fall. Also das auf jeden Fall. Es weiß kaum jemand, was der Unterschied zwischen Transsexualität und Intersexualität ist. Dass es jetzt auch nicht so dieses, wenn man trans ist, ist man nicht so 50-50. Das ist nicht dann 50% Frau und 50% Mann, sondern es gibt verschiedenste Variationen und Nuancen dazwischen. Ich meine, ich bin jetzt auch nur Künstlerin und keine Wissenschaftlerin, aber es wird halt alles in ganz starren Rastern gedacht, wo man denkt, erst, es ist jetzt nicht so kompliziert einzusehen, dass es nicht links und rechts und genau die Mitte gibt, sondern dass es da verschiedenste Variationen gibt auf dieser Linie, wo man sich positionieren kann, und nicht nur linear, sondern auch oben drüber und drunter, und generell, es ist nicht so eindimensional, wie sich viele Leute vorstellen. Und es wird natürlich viel zu wenig diskutiert, und meiner Meinung nach gehört das schon in den Schulunterricht ganz basismäßig dazu, weil ich meine, man hat irgendwie Sexualkunde und lernt, Männer haben Penisse. Und man denkt, Alter, das habe ich schon mitgekriegt. Das hätte ich schon mal gesehen, wo. Also solche Dinge, wo man denkt, ich meine, natürlich fehlt es auch sehr vielen an so ganz groben Basiswissen, aber ich denke mir auch, da kann man ruhig mal ein bisschen weitergehen und auch erklären, okay, was gibt's neben den zwei Geschlechtern noch so alles und welche Ausprägungen kann das haben? Und na, das ist keine Modeerscheinungen, die irgendwie jetzt da gerade cool sind. mit, ja, ich bin jetzt cool und bin trans, es ist nicht lustig. Also ich stelle es mir nicht lustig vor, dass es eben auch nicht ein Aussuchen ist. Also das ist ja auch teilweise beim Schwulsein so und bei der Sexualität so. Dieses Ding mit, ja, es ist irgendwie gerade cool, schwul zu sein und du hast es ja quasi ausgesucht. Oder... Nein.
Genauso, wenn, wie sich niemand aussucht, heterosexuell
ja,
zu sein.
Ja, das ist ja das. Wann hast du da ausgesucht, hetero zu sein? Also, und was, dann probiere ich mal aus, einen Tag schwul zu sein. Scheint dich einfach für einen Tag schwul zu sein, wenn du glaubst, dass es so super ist und so einfach. Ist es nicht. Also das ist einfach, wie es ist. Und es ist natürlich sehr viel Diskussionsbedarf noch da. In der aktuellen politischen Lage sehe ich es halt leider in einen Rückwärtstrend. Mhm. Also ich merke halt auch, gerade am Land und in der Stadt wahrscheinlich auch. Ich bin jetzt halt eben in meinen Bereichen einfach ein bisschen abgekapselt vom Rest der Welt. Bei mir ist alles super, weil ich mal aussuchen habe können, wie ich mich und wo ich mich bewege. Aber die Tatsache, dass allein das Wort schwul ein Schimpfwort ist, finde ich eine Katastrophe. Trans ist genauso negativ behaftet, wenn man denkt, erst, wenn das als Schimpfwort verwendet wird von Leuten, die nicht einmal konkret wissen, was es überhaupt heißt, und zwar schon im Volksschulalter oder darunter, wenn ich schon als Kind mitbekomme auf dem Weg, wie schlecht und negativ das ist, ohne zu wissen, was es eigentlich heißt, ist es eine Katastrophe, weil es ist ins Unterbewusstsein eingebrannt, dass es was Schlechtes ist.
Aber ich habe mit jemandem darüber gesprochen, ich weiß leider nicht, bei mir es war, nachdem Conchita den Song Contest gewonnen hat, und dass vor allem Kinder sehr abgefahren sind auf ihre Schoß und auf sie als Person und so. Die Person, ich weiß wirklich nicht mehr, was war, hat gesagt, dass es einfach schön ist zu sehen, dass Kinder noch keine Vorurteile haben. Und dass bei Kindern eben das noch nicht ist, Bart und Kleid geht jetzt mal nicht.
Ja. Es ist ja grundsätzlich Drag, eben mit dem Übertriebensein, mit dem Glitzer, mit den Schillern, ich meine, das ist ja, das löst ja was aus, das ist extravagant oder auch nicht oder trashig, aber es ist halt so viel und ich denke, dass gerade Kinder irrsinnig davon abfahren, weil es ist bunt und clasht und macht einfach so viel.
Es ist über Grenzen nämlich.
Ja, es ist einfach so viel mehr, als die Welt sonst darstellt, aber auf eine angenehme Art und Weise meistens. Ich war auch schon auf einer Hochzeit als Gast, als Act, als Drag Queen. Und bin spontan gefragt worden von einem Kind, die wird um die 5 gewesen sein, mit bist du ein Mann? So einfach grad raus und direkt und bist du ein Mann? Die bin da gestanden und war vollkommen überfordert mit dieser Frage. Okay. Weil das einfach so straight war und so selbstverständlich diese Frage mit bist du ein Mann? Die hat gesagt, ja, bin ich. Und dann fragt er, warum trägst du ein Kleid? Sie hat gesagt, ja, weil ich schön finde. Sie hat dann gesagt, ah, okay, gut. Und das war's.
Gedanken darüber.
Das war einfach so ganz gerade raus mit,
wie ist das so?
bist du ein Mann und warum trägst du ein Kleid? Und ich war einfach so schockiert von dieser Direktheit, weil es ist eben, natürlich bekommt man öfter Fragen, die abzielen, okay, fühlst du dich als Frau oder als Mann oder irgendwie, aber das sind dann meistens so peinlich berührte Fragen, wo dann gefragt wird, ja, du, kann ich dich was fragen und Dings, und wo ich denke, ja, frag halt einfach, es ist jetzt kein Tabu, ich bin vor dir als der Mensch, der ich bin, und ich kann dir auch sagen, welcher Mensch das ich bin, das ist da kein Problem
damit. Aber das sind wir genau in diesem Minenfeld, weil das Minenfeld ist es genau, dass man oft schon sich überlegen muss, wie formuliere ich die Frage, die ich habe, ohne in ein Fettnäpfchen zu treten, ja, oder von der Mine drauf zu steigen? Weil man es ja richtig sagen will.
Es ist natürlich eh nicht kompliziert, weil ich tue mir leicht. Ich spiele eine Rolle und ich bin Mann, fühle mich als Mann. Wenn ich jetzt versuche, mich in diese Situation rein zu reklamieren, dass ich irgendwie trans wäre und diese Frage gestellt bekomme, würde ich es wahrscheinlich auch anders aufnehmen, weil es einfach ein anderes Thema ist und weil man diese Frage wahrscheinlich schon viel öfter auf eine andere Art und Weise gestellt bekommen hat. Aber ich finde generell, wenn man klar macht, okay, es interessiert mich gerade einfach wirklich, weil ich mich nicht auskenne, weil ich naiv bin, weil es mich interessiert, dann kann man meiner Meinung nach nicht viel falsch machen dabei. Wenn ich sage, hey, du, ich kenne mich leider wirklich nicht aus und kannst mir sagen, darf ich die Frage stellen, dann sehe ich auch kein Problem damit. Das ist natürlich was anderes, wenn ich mich durch diese Frage positionieren will oder in einer großen Gruppe frage und ich dann irgendwie lustig finde, diese Frage zu stellen. Und es kommt natürlich auch weniger auf, wie ich die Frage stelle, sondern eben, was ist meine Intention in der Frage und wie formuliere ich es dann nicht in Wörtern, sondern wie gehe ich emotional auch damit in den Moment. Will ich mich drum. Man bekommt ja mit, wenn man eine Frage gestellt wird, weil es jemand lustig findet. Das merkt man ja auch.
Ich habe meine Frage vergessen, die ich jetzt stellen wollte.
Das ist gut, weil ich habe eine. Ich möchte nämlich ein weiteres Medienfeld betreten. Oh, weil warum nicht? Und zwar gibt es ja, du hast vorher gesagt, in der Drag-Szene oder als Drag ist eine Überzeichnung von Geschlechterrollen. Gerade im Feminismus oder dem Alltagsfeminismus, den man momentan relativ stark beobachtet, Gott sei Dank.
In unserem Umfeld?
In unserem Umfeld, ja. Ist ja genau diese Überzeichnung oder dieses Frauen haben Hüften, Frauen tragen Kleider, Frauen sind sexy, Frauen tragen High Heels. Ist ja
sind
genau
geschminkt.
Sind geschminkt. Spricht ja eigentlich komplett dagegen.
Genau, das ist Kontrast. Haben wir auch damit beschäftigt und mir auch mal so durchgedacht, okay, warum mache ich nichts einfach mal und scheiß auf die Wig und gehe mit kurzen Haaren einfach mit den Haaren, die ich habe. Oder rasiere mir einfach mal nicht, weil es eigentlich egal ist. Aber es ist für mich eben die Erika in verschiedenen Variationen, dieses überzeichnete Frauenbild. Mir gefällt auch die Darstellung, dass ich klar mache, ich bin ein Mann und ich schaffe es, mich einfach nur mit massenweise Make-up und Kleidung als die perfekte Frau darzustellen. Und das ins Absurde zu drehen, mhm. Weil ich bin nur immer keine Frau deswegen. Mhm. Es ist nur immer 0% Frau irgendwie, also so ganz klassisch an mir. Ich habe halt einfach nur ein Kleid an und Make-up und mag auch dann die Diskussionen führen. Und deswegen gehe ich auch so gerne in ein hetero-Umfeld oder in ein Umfeld, das da ein bisschen unbedarft ist beim Thema, um zu erklären, ja, um aufzuzeigen, wie absurd es eigentlich ist.
Wie absurd Geschlecht eigentlich.
Ja, dieses perfekte Frauenbild, das da viele konstruiert haben oder die Gesellschaft konstruiert hat, ist absurd, weil es hat nichts damit zu tun, gar nichts, dass ich eine Frau bin, weil ich kann das als Mann genauso gut. Oder teilweise kriege ich gesagt, ja, du bist die schönste Frau hier im Raum. Ich meine, danke, ja, aber ich bin nur immer keine Frau. Es ist nur immer einfach ich, der einfach sehr viel Zeit in Make-up investiert hat.
Ich frage mich die ganze Zeit, und das ist das nächste Minenfeld, das ich jetzt da gerade so aufmache, ob so richtig, richtig extreme Feministen und innen jetzt aufschreien würden und sagen würden, aber es ist eigentlich eine Frechheit, wenn ein Mann eine Frau darstellt und sagt, ich kann es besser. Ich frage mich, ob das eine feministische Frage ist oder nicht.
Es ist
sehr meta.
Ich bin mir complicated.
Es gibt sicher Personen, es gibt Personen, die sich daran stoßen, die das ganz, ganz fürchterlich finden, dass da Männer das Frausein quasi an sich reißen wollen. Kann man das Problem sehen, kann man diskutieren, aber das Problem ist halt ein anderes. Also ich bin nicht ich als Drag Queen das Problem, sondern eben diese Bilder, die es mir ermöglichen, überhaupt diese Kunstform so auszuführen. Weil es ist das, würde es diese Geschlechterrollen nicht geben, würde es dieses gesellschaftliche Bild nicht geben, dann wäre ich einfach nur ein Typ mit sehr viel Make-up in einem Kleid. Dann könnte ich diese Rolle gar nicht spielen, dann hätte ich die Möglichkeit nicht, dann wäre die Kunstform eine ganz andere.
Dann würdest du wahrscheinlich auch nicht den Titel Drag Queen haben.
Nein, weil dann wäre ich einfach nur ein Typ mit sehr viel Make-up.
Ja.
Und ich habe jetzt auch für kurzem die Diskussion oder die Unterhaltung gehabt, mit wie unfair es teilweise auch ist, unter Anführungszeichen, weil als Mann kann ich mich sehr viel schminken, kann die Kleider anziehen, das ganze Glitzer, die Pailletten, die Ohrringe, den Schmuck, die High Heels, es gibt so viele Dinge, die ich einfach nehmen kann für meinen Drag. Andersrum, wenn eine Frau ein Drag Queen, wenn eine Frau eine Drag King darstellen will, was macht sie dann? Sie zieht sich eine Hose an, sie zieht sich eine Hose an und ein Hemd und ist Boyfriend-Style.
Ja.
Es ist noch immer eine Frau, die halt ein Hemd anhat und eine Hose. Und es ist halt viel schwieriger, als Frau diese klassischen maskulinen Attribute zu nehmen, weil es einfach nicht so viele gibt, weil es nicht so übertriebene gibt, weil es auch irgendwie normaler ist, dass eine Frau sich quasi als Mann positioniert, weil Mannsein ist ja das Ziel, Starke, das ist das ja das Starke, ja. Das ist ja, das ist generell das angesehen in der Gesellschaft, dass er sagt, ja, ich bin ein Typ. Aber andererseits ist es ur die Hürde zu sagen, oh mein Gott, das ist ein Mann in einem Kleid. Ja, gleich wie hier zwei Menschen sitzen, die Hosen tragen. Oh mein Gott, also drei ich auch.
Du machst ja deine Geschichte abzutragen. Aber ich stimme dir jetzt nur zum Teil zu.
Ja, klar.
Weil
ich habe recht.
Das ist ein Bullshit-Button, ich habe recht. Ich möchte das mal festhalten hier. Aber genau da fangen die Probleme an, was du jetzt beschreibst. Nämlich, wenn Frauen diese typisch weiblichen Attribute nicht erfüllen, genauso wie wenn Männer typisch männliche Attribute nicht erfüllen. Weil wenn jetzt Frauen zum Beispiel sehr große Hände haben oder sehr groß sind oder sehr breite Schultern haben, ja, dann ist das schon ein Manko. Weil es ist schon zu männlich.
Natürlich, weil eine Frau soll gefälligster Frau sein.
Genau, und ein Mann soll gefälligster Mann sein.
Genau.
Ja? Und das ist ja schon die Absurdität dahinter. Ja.
Aber es ist halt gesellschaftlich, glaube ich, konstruiere ich mir jetzt einmal in meinen Kopf, gesellschaftlich einfach einfacher, dass eine Frau ein Mann sein will, weil Männer sind ja überall drüber. Ja, das ist, Mann sein ist ur das Ding. Aber halt, Frau sein ist der Schwache, der Schwächliche, das, was irgendwie halt verbunden wird, gesellschaftlich mit, weißt, wie ein Mädchen werfen oder heul nicht drum, sei kein Mädel.
Ja.
Im Gegensatz dazu, ja, sei ein Mann, sei richtig, man bist der Bub oder bist kein Bub.
Ich habe letztens, Entschuldigung, so einen guten Ausdruck gehört, das habe ich mir gemerkt, damit ich es irgendwann anbringen kann. Jetzt ist er da. Und zwar, wenn man sagt, du bist eine Pussy, ist das negativ. Und wenn man sagt, jemand hat Eier, dann ist das positiv.
Gleiches Ding.
Das war so mind-blowing.
Es ist einfach eine Frau darstellen zu wollen oder zu tun, ist eine Hürde, ist irgendwie komisch, weil man da ein ganz anderes Feld betritt, weil, oh mein Gott, das will ja eigentlich sonst niemand. Aber Männer sind halt gesellschaftlich einfach so positioniert, dass es einfach Männer sind. Und ich meine, vielleicht ist es auch alles Blödsinn. Vielleicht sind wir auch gerade hier in einer Runde, vielleicht drückt irgendjemand ganz oft irgendeine Bullshit-Button.
Ja,
aber ich habe die Unterhaltung erst vor kurzem kurz geführt und habe mich auch in dem Sinne so intensiv nicht damit beschäftigt und habe das interessant gefunden und sehe da natürlich auch eine Wahrheit drinnen. Was es natürlich schon noch gibt, auch im Drag-Kontext, ist die Diskussion, eben wer darf Drag machen und wer nicht. Darf eine Frau Drag machen? Nein, darf sie nicht, weil es dürfen nur schwule Männer quasi das machen. Und wenn sich rausstellt, oh mein Gott, dieser schwule Mann ist gar nicht schwul, sondern trans, seine Transfrau, ja, dann darfst du ab heute auch keine Drag mehr machen, weil du bist ja irgendwie eine komische Frau und damit auch nicht mehr dieser eine schwule Mann und das dürfen nur die machen. Und ich habe tatsächlich mal mit einer ehemaligen Arbeitskollegin die Diskussion gehabt über Freunden von mir, die eben eine Bio Queen ist, die als Frau Drag macht, die dann gesagt hat, was ist das für ein Scheiß, die darf das nicht, das ist etwas, das machen nur schwule Männer und das ist cool und du machst das. Und quasi, was maßt die sich jetzt an, das auch tun zu wollen? Wo man denkt, erst, das ist Kunst, Punkt. Das ist, was jeder machen kann. Und quasi dann auch hier die Linie ziehen zu wollen mit, wenn du nicht 100% Mann bist, gibt es keinen Sinn mehr, ist vollkommener Blödsinn. Cis-Männer zum Beispiel ist einem so ganz klassisch der weiße Cis-Mann. Das ist einfach ein geborener Mann, der einfach zu 100% oder zum sehr großen Teil Mann ist, einfach ganz klassisch und hetero ist. Also so dieser weiße Hetero-Typ, der einfach das Optimum ist und quasi so, wenn es irgendwie Level-Beschränkungen gibt in unseren Nebeln, ist es so Level 1. So super easy und eigentlich überall fein durch. Ja, jede Abweichung davon ist natürlich dann kompliziert.
Auch Transgender Frauen können Opfer von sexueller Gewalt sein natürlich. Und sind es natürlich auch.
Natürlich. Also es ist auch für mich als Drag Queen auch eine sehr andere Erfahrung, die ich als Daniel nie hätte gemacht, hätte, wenn ich sage, ich gehe um 4 in der Früh von der U-Bahn zu mir nach Haus in Drag. Als Frau unter Anführungszeichen, als Frauendarstellung. Es ist vollkommen anders, wie wenn ich als Typ unterwegs bin. Es ist Typen, die einen angaffen, aber ganz anders wie sonst. Es ist Nachpfeifen, es ist Anquatschen von der Seite, weil die sehen halt im Halbdunkeln nur eine sehr stark geschminkte Frau, wo man denkt, wow, das habe ich so nicht gekannt. Oder Taxifahren, Horror. Also das war immer so easy, man nimmt sich ein Taxi, steigt ein und der bringt einen heim und dann ist man daheim. Als Drag Queen, als Frauendarstellung, man steigt ein, sagt, wo man hin will, dann versucht er irgendwie bemüht, einen in ein Gespräch rein zu verwickeln, wo man denkt, ja, das willst du gerade. Und ich brauche dann gehabt, wo ich aussteigen wollte, weil ich da war, nicht direkt vor meiner Wohnung, weil ich gemerkt habe, der Typ ist komisch. Und dann auch wirklich direkt gefragt wird, hey, magst du noch was machen? Und Angebote bekommen plötzlich. Und mein Freund, der auch Drag macht, ist tatsächlich auch wirklich sexuell belästigt worden auf einem Fantaxel. Und der wusste echt nicht, wie er sich wehren konnte, weil er war in Drag und hat sich so unwohl gefühlt, weil es einfach als Mann diese Situationen nicht gibt. Das gibt es einfach nicht, weil ich setze mich in ein Taxi und ich bin einfach an Orten und bin dort einfach. Aber wenn ich in Drag bin, in dieser Frauendarstellung und ich bin nachts unterwegs, dann ist es plötzlich eine ganz andere Welt. Die Umgebung verändert sich plötzlich komplett. Es ist nicht einfach 100 Meter weit weg ein Typ, der da steht, sondern es ist 100 Meter weit weg plötzlich eine Bedrohung, die da steht. Und das war für mich auch so interessant und eben etwas, wo ich extrem viel gelernt habe als Drag Queen, weil ich diese Erfahrung hätte sonst nie machen können.
Mhm.
Und mir das auch eine Welt auftut, voller Gefahren, die ich so nicht gesehen gehabt habe. Oder auch Bewusstsein für mich schafft und ich jetzt da auch an Orten ganz anders umgehe. Und mittlerweile auch in meinem Alltag, wenn ich als Typ unterwegs bin, in gewissen Orten, wo man dann denkt, okay, wie wäre es jetzt eigentlich, wenn ich als Drag Queen da war? Also wie ist es jetzt eigentlich?
Wo ist das immer schlimm? Also wo denkst du, da würde ich mich gefährdet fühlen?
Orte, wo wenig Menschen sind. Also so, wo ich nicht sage, okay, es ist jetzt irgendwie halbdunkel irgendwo und ich merke, okay, sind es nur 2-3 Typen irgendwie in der Umgebung und wenn jetzt was passieren würde, dann wäre ich allein. Also so in der U-Bahn oder so bin sehr oft und hauptsächlich öffentlich gefahren und habe eigentlich da überhaupt kein Ding, weil es ist mir persönlich noch nie was passiert. Also es ist natürlich unangenehm, es wird mir angequatscht, man bekommt blöde Kommentare, aber da denke ich mir, ja, fick dich. Aber es ist mir noch nie irgendwas passiert, aber wirklich unangenehm ist es dann halt, wenn man sagt, okay, es ist in einem Taxi. Weil da bin ich allein mit einer komischen Person, vielleicht, ich meine, das sind nicht alle komisch, aber...
Geschlossener Raum. Und
so. Ja, ich bin da halt mit jemandem ausgeliefert, weil was will ich tun, aus einem fahrenden Taxi rausspringen? Also, oder was mache ich in dem Moment? Das sind dann die Orte, wo es wirklich unangenehm wird. Aber wie gesagt, es ist mir sonst wirklich begründeterweise noch nie was passiert. Also vor allem tagsüber habe ich überhaupt Problem damit. Also ich marschiere da relativ selbstbewusst herum. Mein Freund tut sich da extrem schwer, weil der sich wirklich fürchtet dann auch als Drag Queen. Bei mir ist es aber so, bis jetzt ist noch nie was passiert und die meisten, ja, starren einen an. Wenn ich mir denke, okay, ich sitze jetzt einer Drag Queen gegenüber, ja, ich würde die anschauen, weil geil, Drag Queen. Mhm. Oder auch wenn ich jetzt da selber nicht mit Drag irgendwas zu tun habe, dann ist das einfach eine übertrieben geschminkte Frau. Natürlich schaue ich die an. Natürlich ist es irgendwie aufregend, weil das kennt man so nicht und ich verstehe es dann auch teilweise. Wobei ich auch sagen muss, dass dieses Starren ein ganz anderes Starren ist zwischen der Stadt in Wien oder in einer ländlichen Gegend. Es ist in Wien, die Leute schauen dich 5 Sekunden an, finden es 5 Sekunden interessant, quatschen irgendwie dann untereinander drüber, schauen dich nochmal an, aber das war's dann. Am Land habe ich die Erfahrung gemacht, das ist 10 Minuten zu Tode starren. Also das ist wirklich... Die stand ich mit einer Frechheit an und auffällig, wo man denkt, erst, wir haben Blickkontakt seit 10 Sekunden, schau weg, es reicht jetzt.
Wenn das Drag im Max sitzt und die braten dich an oder versuchen da irgendwie was geht und die schnallen, dass du eigentlich ein Mann bist. Meine, erstens schnallen sie es und zweitens reagieren sie drauf.
Das ist eben auch einer der größeren Ängste, die ich dabei habe, weil es ist dann meistens wie halbdunkel, ich steige hinten ein, der sieht mir nur über den Rückspiegel irgendwie so halb, wo man dann auch denkt, okay, hat das checkt oder das nicht checkt, dass ich eigentlich ein Typ. Ich versuche dann wirklich so wenig wie möglich mit denen zu reden, weil meine Stimme jetzt nicht die weiblichste ist grundsätzlich und ich dann auch fürchte, okay, der ist jetzt schon komisch zu mir, wenn der checkt, dass ich eine Drag Queen bin oder nicht die Frau, die er sich erwartet, was ist dann, was macht er dann? Deswegen versuche ich wirklich, dass ich da dann so wenig möglich mit ihnen rede, auf diesen Smalltalk gar nicht eingehe und dann am Handy spiele und so tue, selbst wenn der Akku leer ist, dass er mich irgendwie mit irgendwas beschäftigt, dass keine Gespräche stattfinden, weil ich dann auch nicht quasi auffliegen will, in Anführungszeichen, weil man natürlich nicht weiß, wie der dann tickt und wie der das auffasst. Als Beispiel, das war direkt zu Pride, zur Regenbogenparade in Wien. Ich habe einen Auftritt gehabt am Rathausplatz, war dann noch am Rathausplatz eine Zeit lang und ich war dann einfach wirklich fertig. Und habe zu meinem Freund gesagt, bitte, wir bestellen uns jetzt einfach ein Uber und fahren jetzt damit in Uber heim.
Und er war auch im Drag?
Er war als Mann unterwegs. Okay. An dem Tag des Ubers kommen, ist schon mal ewig weit weg stehen geblieben und denke, du siehst, ich habe hohe Schuhe an, kannst nicht ein paar Meter näher fahren. Dann steigt mein Freund ein, ich steige ein, brauche ein bisschen, weil ich einen Petticoat angehabt habe und bis das mal alles einpackt ist, hat es ein bisschen gedauert, schnauzt er mich schon an mit, bis das dann, kannst bitte einsteigen, wenn du denkst, du siehst, ich habe ein Kleid an, ich packe gerade ein, ich bin dabei, okay? Und dann fahren wir los und ich unterhalte mich noch mit meinem Freund eben über den Tag und hin und her und wie wir es also wahrgenommen haben und sind im Gespräch. Und wie ich mit meinem Freund im Gespräch bin, mittendrin kommt auf einmal die Frage, seid ihr schwul oder was? Wo ich momentan so einen Zorn entwickelt habe. Wo ich denke, Alter, erstens... Wir reden gerade. Zweitens, diese Frage in diesem Ton. Also die Frage kann man stellen, weil, mein Gott, ja, kann ich da beantworten, bin ich. Aber in dem Ton und diese Art und Weise. Und ich habe dann gesagt, ja, bin ich, warum? Und dann hat er gemeint, ja, nur so. Und wenn du dann gehörst, Gott sei Dank hat er jetzt nicht weiter geredet.
Ich finde es halt eine wahnsinnig freche Frage, weil, ich meine, du fragst ihn auch nicht, mit wem schlafen sie so?
Es ist, erstens ist er... Dienstleister, der gerade mit mir wohin fährt. Mehr macht er grundsätzlich gerade nicht. Und okay, es gibt Leute, die tratschen gerne, aber eben die Frage, wie sie gestellt worden ist und auf welche Art und Weise. Und ich meine, ich bin drinnen gesessen als Drag Queen und er hat uns abgeholt vom Rathausplatz, wo gerade die Pride ist und das ist offensichtlich dort. Ja, Menschen sind dort vielleicht schwul. Das war halt auch für mich so ein Erlebnis, das war so einprägsam, weil es mich in diesem Moment einfach aus meiner Blase wieder rausgerissen hat, weil ich war das ganze Wochenende, die ganze Woche in diesem Safe Space, Pride Village am Rathausplatz, wo alles irgendwie super easy und alles gut war und da einfach andere Themen, andere Probleme existiert haben, aber halt nicht das, dass man schwul ist. Dann setze ich mich wo rein und binnen Sekunden geht's klack und die Welt ist wieder eine ganz andere. Die Problemfälle sind ganz andere. Mhm. Die Gesellschaft ist wieder zurück auf eine ganz andere Art und Weise und das ist dann halt wieder etwas...
Schwul, nicht schwul.
Ja.
Schwul, und jetzt, ich sage es nicht in meinen Worten, sondern in dem, was er sich gedacht hat, schwul gegen normal.
Ja, das war einfach absurd und deswegen hat er das für mich so eingebrannt und in dem Moment, ich habe so einen Zorn gehabt. Mhm. Also es gibt selten Dinge, die mich wirklich aufregen, aber das war, hätte er noch eine blöde Meldung geschoben, ich hätte gesagt, er soll sofort stehen bleiben und ich wäre ausgestiegen, obwohl es eiskalt war, ich Schmerzen gehabt habe und einfach unheim wollte, aber das war einfach eine Frechheit.
Also neben der Frage zu Drag Queens, bist du als Mann oder Frau, die ich schon sehr schwierig finde, finde ich die Frage, ist jemand schwul oder nicht, jemand zu stellen, schon sehr schwierig, auch wenn ich es in den besten Intentionen mache. Weil ich finde, ich meine, wie gesagt, also eigentlich die sexuelle Orientierung von jemand anderem geht mich nichts an.
Ja, sofern ich nicht ein seriöses Interesse an jemanden habe, kann es mir eigentlich egal sein. Ja, also wenn ich nicht die nächste Frage ist, ob er ausgehen will, ist es mir eigentlich, kann es eine Person wurscht sein. Ich finde es auch immer so absurd, wenn man nicht mit der Person drüber spricht, sondern wenn man irgendwie andere fragt, erst, wie schaut's aus? Ist sie lesbisch? Ne? Ich meine, sie hat kurze Haare und schon auffällig. Ne? Und ist er nicht etwas schwul? Was sagt denn Gay da? Mhm. Und ich denke erst, ja, ich weiß, dass er schwul ist, weil ich habe ihn beim Fortgehen getroffen in der Szene und...
Was auch noch nichts heißt eigentlich.
Ja, was auch natürlich heißt natürlich. Es ist halt einfach unüblich, dass heterosexuelle Männer sind und wenn einer schmust mit einem Typen, ist es ziemlich offensichtlich. Also meistens. Ja. Meistens. Natürlich nicht alle zu 100%, aber meistens, wenn jemand schmust mit wem. Und ich denke, ja,
das ist ein Indiz. Könnte
auch bi sein, natürlich. Aber eben genau das, ja. Das sind ja dann die Dinge, da werde ich gefragt.
Ich habe nur das ausgesprochen.
Nein, das war für uns.
Okay. Also, ja. Hab ich jetzt was Richtiges gemacht?
Ich habe für dich. Ich habe deine Rolle übernommen.
Genau das ist es ja, weil ich werde dann gefragt, ist jemand schwul oder nicht? Und wenn man denkt, ja, ich denke es mir, ich vermute es, aber frage halt einfach. Ich weiß es nicht. Ich meine, ja, ich habe ihn vielleicht beim Fortgehen gesehen und ich rede so ungern darüber, ob jemand schwul ist oder nicht, wenn der nicht offiziell geoutet ist in einem größeren Rahmen und das vor sich herträgt, weil ich Leute nicht oute grundsätzlich oder nicht outen will. Ich meine, ich bin jetzt auch nicht perfekt, ob und so rede ich natürlich auch drüber. Aber es ist einfach eine unpassende Frage, weil wenn du es wissen willst, dann geh hin und frag. Und wenn du die Eierstöcke nicht hast, dann lass es. Was machst du mit dieser Information? Was ist der Mehrwert dieser Information für dich persönlich, wenn du nicht persönliches Interesse wirklich daran hast? Wenn du einfach nur was zum Reden haben willst, dann sind draußen gerade Wolken oder keine Ahnung.
Ich finde, jemand nach der sexuellen Orientierung zu fragen, einfach komplett daneben, weil es mir was angeht. Genauso wie jemanden es nicht angeht, ob irgendwer mit jemandem schläft, der blond, braunhäutig oder was auch immer ist.
Ja.
Also es ist eigentlich wurscht. Mich nervt es zum Beispiel so, also das nervt mich wirklich, diese Geschichte mit mein schwuler bester Freund. Und jeder braucht einen schwulen besten Freund. Ja?
Bitte.
Ja.
Oh Gott. Das Flashbacks. Ich, jung, also 16, 17, 18, relativ frisch geoutet, am Land noch dazu, was diese Bereiche einfach nicht gibt, wo man sich zurückziehen kann. Wo man dann fortgeht in einen Club und einfach nur fortgeht in einen Club, wie alle Menschen.
Also oder die Dorfdisco.
Ja, Dorfdisco. Ja, gehen wir alle ins Excel. Und
Excel.
Excalibur.
Ah, also ich dachte, so wie ich Excel. Ja, oh, modern.
Ich gehe halt ins Word.
Ja.
Ja, aber nur so auf der Party. Ja, aber das sind dann die Dinge, wo man dann als junger Mensch einfach fortgeht, wie die meisten in den Alter oder sehr vielen in den Alter. Dann trifft man dort neue Leute und wer ist man? Das ist der David, das ist der Stefan, das ist die Christine, das sind ganz viele Menschen. Und dann ist noch da der Daniel, der ist übrigens schwul. Und man denkt, kann ich bitte ein einziges Mal vorgestellt werden, ohne den Beisatz, der ist schwul? Das wäre urnett.
Also, war das echt so schlimm?
Immer. Jedes Mal. Du wirst jedes Mal vorgestellt als der Daniel, der ist schwul. Wo man dann hörst, ja, auch bin ich. Bin offiziell...
Genauso wie du dunkelblond bist und Patrick.
Ja, und relativ klein und gelernter Gartencenter-Kaufmann. Ich meine, das haben wir ausgesucht, aber viele Dinge, die ich bin im Leben, aber man wird dazu reduziert auf das. Am Land gibt es einfach grundsätzlich weniger Menschen wie in einer Stadt. Man ist einfach mehr dem ausgeliefert, was halt vorhanden ist. Wenn man im Dorf nicht zurechtkommt mit den Menschen, was macht man dann?
Also das Schlimmste stell ich mal vor, wenn so in dieser Jugendgruppe, ja, in diesem Dorfdisco, wenn es einfach zwei Schwule gibt und dann jeder findet die zwei, weil es gibt die, nur die zwei, ja, müssen ein Paar sein, oder?
Es ist aber dann auch so.
Sechste Auswahl
war es. Aber es ist natürlich, das ist dann nämlich das nächste Thema. Da wird man vorgestellt, ja, das ist der Daniel, der ist schwul. Und dann sagt die andere Person, ah, urcool, übrigens, kennst du den? Der ist nämlich auch schwul.
Und Heteros, alle anderen Heteros.
so, das ist jetzt kein Ding. Ich meine, blöderweise ist es dann wirklich so, dass man anderen Schwulen kennt, weil es gibt halt nicht so viel. Aber man wird ja so eingeschränkt auf genau das, man ist plötzlich nicht mehr außer schwul. Das ist irgendwie das Einzige, was einen definiert und das ist man dann hauptsächlich. Wobei
man da wieder in dieser Geschichte der binären Welt sind, weil im Grunde werden die meisten Leute, also ich bin am Land aufgewachsen, man wird kategorisiert. Mhm. Wir waren halt immer die Wiener, weil wir nicht den Dialekt gesprochen haben zum Beispiel. In der Schublade waren wir halt einfach. Ja. Und weil wir halt nicht so gerne in die Kirche gegangen sind.
Oh Gott.
Am Land ist das dann schon ein Thema.
Nein, das ist extrem.
Also, aber also wenn es irgendein Merkmal gibt, das anders ist als alle anderen,
dann ist man genau das.
Ist man genau das.
Ja, auf jeden Fall.
Noch dazu haben wir die Ausländerkinder. Also das war halt alles ein bisschen.
Oh Gott, die Ausländer.
Die Kirche gehen unter
ganz schlimm. Nicht,
also ich will es jetzt nicht vergleichen miteinander, weil das wäre jetzt richtig Bullshit. Aber ich glaube, es geht einfach darum, dass Menschen gerne dazu neigen, andere Menschen in gewisse Schubladen zu geben, wo sie gerade hinpassen
weil's,
in ihrer Welt.
Weil es halt einfach ist. Weil es, ja, einfach, wenn ihr über wen redet und es gibt jetzt halt insgesamt im gesamten Bezirk in der Altersklasse nur 10 geoutete Schwule, dann ist es einfach, wenn ich sage, der schwule Daniel, weil da gibt es ziemlich sicher nur einen. Wenn ihr vom Daniel redet, der, weiß ich nicht, im Verkauf arbeitet, müsste fast nur mehr erklären. Und natürlich ist es auch praktikabler zu sagen, okay, das ist eine Schwule, aber es tut natürlich auch teilweise weh. Also mir hat es teilweise weh getan, weil ich denke, ich bin so viel mehr außer das. Und ich kann so viel mehr außer das. Und ich habe extrem lange Probleme gehabt, zu akzeptieren, dass ich gut genug bin und dass ich Dinge kann, weil ich irgendwie so lange reduziert worden bin auf gewisse Dinge. Und da hat mir auch die Erika geholfen, weil die Erika zum ersten Mal was ist, wo ich sage, das kann ich richtig gut. Da traue ich mich zum Sagen, das kann ich richtig gut. Und da können noch so viele Leute sagen, das finden sie scheiße, ich soll Dinge anders machen. Dann denke ich mir, ja, kann ich anders machen. Aber ich bin trotzdem großartig. Ich habe meine Lehre gemacht im Gartencenter, in einem Baumarkt.
Wird die Erika das machen?
Nein, macht sie auch nicht. Also das war für mich einfach damals irrsinnig schwer. Und ich habe im Baumarkt die Lehre gemacht und habe 4 Jahre lang insgesamt gearbeitet. Dann war ich Zivildienst und bin dann relativ schnell nach Wien gezogen, weil ich mit meinem damaligen Freund zusammengezogen bin und Landflucht. Habe dann in der Bekleidung gearbeitet, war relativ unkompliziert, es waren großteils alles Mädels und für mich war das dann auch irgendwie selbstverständlich, schwul zu sein. Ich habe irgendwie alles abgelegt gehabt, was mich damals belastet hat, eben dieses, dass ich nur schwul bin, sondern ich war dann eben viel mehr, weil ich mehrere schwule Kollegen gehabt habe und das einfach kein Ding war. Dort haben sie mich dann, warum auch immer, gekündigt, obwohl ich so großartig bin. Habe dann umgeschaut, okay, was könnte ich wieder machen, was kann ich? Und habe gemerkt, okay, bin gelernter Gartencenter-Kaufmann. Es hat mir eigentlich immer Spaß gemacht, ich gehe wieder zurück in den Baumarkt, probieren wir das wieder aus. Und war dann wieder im Baumarkt und es war eine Katastrophe. Ich habe mich in meiner gesamten Persönlichkeit so zurückgesetzt gefühlt. Ich habe so viele Rückschritte gemacht. Mhm. Ich bin da reingegangen, blöderweise war es nämlich das gleiche Unternehmen, wo ich die Lehre gehabt habe und war plötzlich wieder 15.
Okay.
Mir hat eine Arbeitskollegin dort gefragt, ob ich Freundin habe. Und ich war schockiert über die Frage, weil ich nicht gewusst habe, was ich antworten soll. Weil ich habe einen Freund und habe nicht gewusst, kann ich dir das jetzt sagen oder nicht. Und habe mir dann rausgeredet und mir denkt, oh Gott, bin ich jetzt wieder dort, dass ich mir nicht traue, jemandem zu sagen, dass ein Freund, dass ich schwul bin? Ist es plötzlich wieder so ein Thema in meinem Leben? Mhm. Ich habe insgesamt nur einen Monat gearbeitet, weil ich einfach gesagt habe, nein, das will ich nicht. Nach einem Monat war für mich klar... Nach einem Monat komplizierten Ding, mein abgesehen davon, dass es grundsätzlich nicht passt hat, aber das macht ja einen mit etwas und eben deswegen finde ich es auch so wichtig, dass Unternehmen das vorleben und sagen, das ist okay, weil eben ich bin ja immer die Person, die ich bin und wenn ich mich zurückhalten muss, wie es viele Personen tun und auch Österreich ist sehr weit hinten international, wenn es darum geht, dass Personen geoutet sind im Unternehmen. Ich sage immer geoutet, ist eigentlich das falsche Wort, geoutet ist, wenn man von einer fremden Person ist, aber wenn man out ist, dann es ist einfach so viel leichter, wenn ich einfach ich selber sein kann, wenn ich über meinen Freund reden kann und nicht irgendwie Bilder und Geschichten konstruieren muss und irgendwie lügen muss mit, dass ich eine Freundin habe und Dings und das habe ich alles mal gemacht. Also ich war mal in der Situation, dass ich Leute belogen habe, bewusst, weil ich mich einfach nicht getraut habe zu sagen, wer ich bin. Das ist eine Katastrophe, weil man geht dort jeden Tag rein mit einem Gefühl, wo man denkt, nein, ich muss jetzt jeden Tag eine Rolle spielen, aber keine Rolle, die ich haben will, sondern die mir aufgezwungen wird. Ich bin ein sehr introvertierter Mensch, der nur sehr wenige Menschen in seinem Leben zulässt. Aber die Menschen, die ich mein Umfeld habe, da will ich der sein können, wer ich bin. Mhm. Weil es gibt klar. Leute, die mag ich nicht, die brauche ich nicht. Muss nicht sein, man muss nicht mit jedem verstehen. Aber wenn ich mit jemandem zusammenarbeiten muss, weil ich in einem Team mit jemandem bin, dann will ich mich mit dem verstehen, dann will ich mit dem auf einen Zweig sein. Muss auch sagen können, okay, funktioniert nicht, wir arbeiten jetzt zusammen und bis dahin und nicht weiter. Aber wenn es wirklich so drastisch ist, dass ich sage, okay, ich muss mich verstellen, ist es eine Katastrophe. Und ich habe damals in meiner Lehrzeit meine Vorgesetzte, das war Katastrophe. Die ist mit allen Klischees daherkommen, geschissener geht's nicht. Wo eine pinke Mini-Gießkanne ist und schau, das ist für Schabi, denke, Alter, ich habe jetzt eh schon so viele Komplexe und jetzt kommst du mit der depperten Gießkanne her. Und halt vor allem dieses Permanente, weil dann es ist ja dann nie direkt. Es ist ja dann immer so untergriffig und zwischen den Zeilen und Kommentare und Blicke, wo man weiß, wie es gemeint ist, aber nicht so, dass man sich jetzt irgendwo beschweren könnte drüber, weil für das reicht es ja nicht. Weil wenn ich wohin gegangen wäre und gesagt hätte, ja, der Depperte ist mir mit dem Gießkannel nachgelaufen und glaubt, das ist lustig, ja, bin ich der Depperte, ne? Weil es ist ja... Aber es ist einfach jeden Tag und permanent und jedes Mal, wenn es dir trifft, blöde Kommentare, das tut einfach weh. Das bleibt einem auch. Und deswegen habe ich das so faszinierend gefunden, dass Jahre später ich wieder in wo reingegangen bin und plötzlich wieder diese andere Person war, die ich geglaubt habe, dass ich nicht mehr bin.
Wir haben ja ein bisschen was abgeändert in unseren Fragen, weil wir gefunden haben, das Thema ist eigentlich, über das wir gesprochen haben, die vielen Themen, ist eigentlich spannender, als jetzt dir da Interviewfragen zu stellen. Aber wir haben schon eine Frage noch, die wir, glaube ich, gerne wüssten, was du sagst drauf, nämlich aus Daniel und Erika, nämlich auf was bist du stolz?
Ich bin stolz darauf, der Mensch zu sein, der ich heute bin. Das klingt vielleicht irrsinnig abgedroschen, aber es gibt eben so viele Dinge, die ich mir vom Leben nicht erwartet habe. Arbeit in einer Bank, what the fuck. Ich, weißt, für mich war damals schon Gartencenter, also wie ich mir zum ersten Mal meinen Job verloren habe, weil ich im Zivildienst und das war geschissen, ich habe keine Ahnung gehabt, was ich in meinem Leben machen soll, ich mir nichts zugetraut habe. Und jetzt arbeite ich in einer Bank, in einer guten Position, mache Projekte international. Ich bin Drag Queen, what the fuck. Ich mache international Dinge, ich fahre nach Chile, ich mache Drag-Workshops, ich rede mit Leuten, ich bin auf Bühnen und mache Auftritte, gewinne Dinge, verliere Dinge. Und ich mache einfach so viele Dinge im Leben, die ich mir nie zugetraut hätte. Also ich vor 10 Jahren hätte mich angeschaut und gedacht, na, die Person könnte ich nie sein, weil da gibt es so viele Dinge, die einfach nicht zusammenpassen. Und ich habe es einfach geschafft, mich selbst zu überwinden in vielen Dingen. Dinge einfach zu machen, das hilft oft, führt auch zu Problemen, weil Dinge dann passiert sind, wo man sich im Nachhinein denkt, okay, hätte ich mir vielleicht überlegen sollen. Aber ich bin irrsinnig stolz, einfach ein Mindset mir antrainiert zu haben, das mich grundsätzlich Dinge machen lässt und erst dann hinterfragt, ob ich der Situation eigentlich gewachsen bin. Also ich bin oft in Situationen drinnen, wo man denkt, ich bin überfordert, das ist viel zu groß, ich, der kleine Daniel, schaffe das nicht. Und dann denke ich mir, aber ich habe das und das ja auch schon gemacht in meinem Leben. Ich war auch damals überfordert. Und was ist das größtmögliche Schlimme, was passieren kann? Also das ist immer etwas eine Frage, die ich mir stelle, wenn ich was angebe und sage, was kann schlimmstens passieren? Und dann überlege ich mir das 10 Minuten und denke mir, okay, eigentlich, ja, Arsch, aber auch nichts, was in einem Jahr noch irgendwie relevant ist. Also mache ich es einfach. Und darauf bin ich stolz, dass ich sagen kann, gewachsen zu sein und auch weiter zu wachsen, in einer Entwicklung drinnen zu sein, in einer nicht stoppenden Entwicklung. Also auch mich mache ich auch mit der Erika. Auch die Erika ist so viel und hat sich schon so oft entwickelt. Und es ist auch für mich interessant, diese Entwicklung parallel zu sehen, weil ich ja auch aus meiner eigenen Person also rausschlüpfe und dann zuschaue, okay, was macht die Erika gerade? Also auch das in dieser Beobachterrolle gehen zu können, das ist großartig am Drag sein, dass ihr dann zuschaue und sie scheitern sehe und man denkt, ja, das hat es mal nicht können, aber jetzt macht's das und das kann es auf einmal. Für mich, weil es jetzt gerade aktuell war, dieser Drag-Workshop in Villach war für mich etwas, ich war am Weg nach Villach überfordert. Ich war fertig. Ich habe mir gedacht, oh mein Gott, du Trottel. Warum sagst du einfach nein? Wieso sagst du ja zu etwas, was du noch nie gemacht hast? Mit Kindern, mit Jugendlichen, mit 14- bis 20-Jährigen. Ein Workshop, wo du niemanden kennst, alleine. Du hast noch nie einen Workshop gemacht. Du kannst nicht über 10 Leute gleichzeitig schminken und trotzdem sagst du dir jetzt, ja, warum machst du Trottel das? Und dann war das und es war großartig. Es war wirklich ein Ding, wo ich gemerkt habe, wie gern ich mit Jugendlichen zusammenarbeite. Und eine Arbeitskollegin hat mir da gefragt, 2020 ist Pfadfinderlager irgendwie auf der Donauinsel ganz Europa kommt, zusammen, ob ich da nicht was machen will. Ich hätte sofort nein gesagt, aber jetzt denke ich mir, cool, Jugendliche. Das ist etwas, was ich erst vor kurzem gelernt habe, dass ich das irrsinnig spannend finde, weil die einfach einen ganz anderen Zugang haben zu Dingen. Ich bin mit sie angesprochen worden, permanent. Das ist, man jetzt nicht...
großes SC.
Ja, ja, also so, wo man denkt, wow, ich bin die Respektsperson.
Aber ist dir das ein bisschen zu Kopf?
Nein, aber es sind einfach so Dinge, die man vor 3 Wochen nicht gedacht hätte und seit 2 Wochen weiß, dass es mir Spaß macht. Und warum weiß ich das? Weil ich so was ja gesagt habe, wo ich grundsätzlich der Meinung war, dass ich es nicht kann. Und ich kann's. Und das ist auch für mich, und ja, ich übertreibe den auch mit gern, weil ich mir dann auch selber das auch ein bisschen einreden will und mich da ein bisschen selbst bestätigen will. Aber es ist halt etwas, was ich wichtig finde, was ich auch anderen Leuten mit auf den Weg geben will, dass einfach mal drauf scheißen, was sie glauben, der sie sind oder was sie glauben, dass sie können, dass Menschen einfach mal was ausprobieren, wo sie wissen, sie scheitern und dann sind sie halt gescheitert, dann hat es halt nicht funktioniert und eben was ist das Schlimmstmögliche, was passieren kann? Das hat nicht funktioniert. Interessiert es dich in einem Jahr noch? Nein, du wirst dir denken, ja, das haben wir probiert, hab's und können, aber wurscht. Oder man merkt, okay, ich kann was, ich habe was geschafft und bin dann stolz auf mich, aus meiner Komfortzone herausgegangen zu sein. Das ist dann halt 3, 4, 5 Stunden unangenehm, wenn's über eine kürzere Zeit ist oder okay, das ist vielleicht ein Job, wo ich sage, okay, probiere ich aus, funktioniert 1, 2, 3 Wochen nicht und dann sage ich, okay, ich wachse nicht 3, das funktioniert einfach dauerhaft nicht. Dann bin halt wieder arbeitslos oder habe was ausprobiert. Nur was ist eben das maximal Schlimmste, was passieren kann? Also
bevor du jetzt auftrittst und auf die Bühne gehst als Erika, ist es noch immer so ein Durchatmen, so den eigenen Schweinehund überwinden?
Es ist jedes Mal eine Katastrophe. Jedes Mal. Weil ich jedes Mal davor stehe, natürlich immer dann, da kommt auch drauf an, wo und in welchen Rahmen. Aber es ist Gott sei Dank noch immer so, dass ich mich irrsinnig anscheiße. Weil ich natürlich die Angst habe, was ist, wenn ich es verhau? Was ist, wenn der Auftritt scheiße ist? Was ist, wenn Leute mich scheiße finden? Aber dann denke ich mir, was ist das maximal Schlimmste, was passieren kann? Dann haben halt Leute meinen Auftritt scheiße gefunden. Das ist dann vielleicht 1, 2 Wochen Thema. Was ist in einem Jahr? Dann habe ich vor... Also wenn ich dann denke, in einem Jahr ist das dann so, dass ich vor einem Jahr einen geschissenen Auftritt gehabt habe. Und was bewegt das die Welt? Was ist das Ding da dabei? Also es ist meistens, haben Dinge, die man ausprobiert, ja eh keine Konsequenzen. Es ist dann meistens nur für einen selbst schlimm, weil man irgendwie selbst sich belastet und sich selbst dann fertig macht.
Oder schämt vielleicht auch.
Ja, sich schämt, obwohl es eigentlich eher in jedem wurscht ist. Und auch wenn es wirklich eine Katastrophe war, ja, dann reden halt Leute zeitlang drüber, dass es furchtbar war, passiert. Aber es ist halt immer, was macht es mit mir persönlich und lasse ich das zu mir persönlich hineindringen. Das ist auch der Vorteil, wenn man eine Kunstfigur schafft, weil es bin nicht ich, der scheitert, sondern es ist die Erika, die scheitert. Und die Erika kann ich jeden Tag neu erfinden. Und das macht es natürlich auch einfacher. Also es hat mir auch beigebracht, mit Kritik umzugehen oder anders umzugehen. Mhm. Weil ich mir am allerschwersten tue mit positivem Feedback, weil ich mich das überfordert, weil ich selbstzweifelnd bin und wenn man sagt, ja, du schaust großartig aus oder du hast einen großartigen Auftritt gehabt, dann denke ich mir, ja, danke, aber ich habe da das verpatzt und eigentlich wollte ich das machen und habe das einfach nicht annehmen können und das habe ich teilweise mit der Erika gelernt, weil nicht ich direkt das bekommen habe, sondern die Erika, die irgendwie vor mir steht. Und ich habe der Person dann zuhören können und das annehmen können. Meine, ich tue mir bis heute ein bisschen schwer damit, aber es hat einfach eine andere Wirkung auf einen, weil es die Kunstfigur ist, die da bewertet wird und nicht einer selber.
Ja, vor allem, du nimmst auch Make-up und Perücke ab und
bin dann wieder ich.
Nicht bei die Kritik an
ja,
dich.
Genau, genau. Es ist einfach diese Hülle, die das alles abbekommt und man kann der Erika sagen, dass man es komplett scheiße findet und dass sie eine behinderte Bitch ist und das sterben gehen soll. Ja, sagt's, das ist mir wurscht. Weil erstens weiß ich bin großartig und zweitens wird sie kritisiert, aber nicht ich. Also damit trifft man nicht mich. Natürlich ist es anderes, wenn es dann wirklich persönlich wird, wenn es dann noch tiefgreifender geht auf die Persönlichkeit. Aber wenn es die Erika ist, natürlich ärgert es mich einen Moment. Aber dann denke ich mir, soll er die Meinung haben oder soll sie finden, dass es geschissen ist? Es ist die Erika. Und wie gesagt, ich kann die Erika immer wieder neu erfinden. Ich habe sie so oft neu erfunden. Es gibt auch nicht die eine Erika, sondern es gibt Variationen von ihr mittlerweile. Da gibt es die Businessfrau, da gibt es das Jeanshemd-Girl, da gibt es die naive Teenage-Puppe und einfach Variationen an Dingen, die ich auch ausprobiere. Und wenn ich mich gerade an den Tag nicht wohlfühle als diese eine Erika, dann mache ich einfach eine andere. Und das ist auch eines der tollen Dinge als Drag Queen oder generell als Drag Artist, dass man sich immer wieder selbst neu erfinden kann. Das ist, wenn ich mich hinsetze an den Schminkspiegel und sage, ja, heute habe ich auf Schwarz Lust, dann mache ich Schwarz. Und ich kann es einfach jeden Tag neu entscheiden, was vollkommen anderes zu machen. Das ist natürlich schwieriger an einem selbst. Als Daniel kann ich nicht jeden Tag aufstehen und sagen, ha, ich arbeite heute mal ganz was anderes. Also schwierig. Und das hilft natürlich einen auch in einem anderen Tempo Dinge auszuprobieren und bringt natürlich auch Tempo rein. Also man lernt viel schneller. Also ich bin erst in kurzer Zeit von mir selbst sehr viel gelernt, weil ich mehr Möglichkeit gehabt habe, auszuprobieren. Mhm. Das geht privat oder als Daniel einfach schwierig.
Jetzt am Ende angekommen, nach einem langen, langen Podcast, aber ich fand es super toll.
Ja, voll.
Und hätte noch Stunden weiterreden können, glaube ich.
Danke.
Also vielen Dank, dass du da warst, aber es ist ja noch nicht ganz vorbei.
Ich habe ungefähr 10 Fragen auf meiner Liste.
Oh, ja, voll.
Also ich habe Zeit. Habe ich nicht, ich muss einen Auftritt vorbereiten.
Das ist ja noch nicht ganz vorbei. Also, die Frage ist nämlich, gibt es noch etwas, was du uns gerne sagen möchtest oder was du der Welt sagen möchtest?
Grundsätzlich möchte ich mich bedanken für die Einladung. Ich habe das sehr süß gefunden heute auch. Es war richtig, richtig angenehm. Bin auch froh, dass wir dann nicht zu viel über diese Minenfelder geredet haben, um das ursprünglich ging, weil ich natürlich auch selber bin nur Künstlerin und habe im Prinzip eben auch keine Ahnung von der Welt. Aber ich habe eine Meinung und die teile ich gern. Ich freue mich, wenn es jemanden interessiert. Ansonsten, wenn es da draußen Leute gibt, die überlegen, einen Drag machen zu wollen oder sich damit beschäftigen zu wollen, dann tut es. Also diese Welt braucht viel mehr Drag-Artists, braucht viel mehr Leute, die drauf scheißen, was die Gesellschaft von einem erwarten, die rausgehen und sagen, ja, ich bin eine Frau, die noch mehr Frau ist, weil ich drauf scheiße, dass ihr sagt, ich muss Make-up tragen, weil ich trage das Make-up so viel, dass es unangebracht ist. Und natürlich auch zu sagen, wenn es irgendwo da draußen Leute gibt, die Selbstzweifel haben und die nicht wissen, wie sie umgehen sollen mit dem Leben, nehmt es euch selbst nicht so ernst, nehmt das Leben nicht so ernst. Es vergehen die Tage, jeden Tag, egal was man gemacht hat, probiert Dinge aus, weil unterm Strich ist es wurscht. Also es ist, wenn es die Leute nicht interessiert, auch wurscht. Wenn es jemanden interessiert, toll. Wenn euch jemand kritisiert, schaut euch die Kritik an. Und wenn es geschissen ist, die Kritik, dann nehmt es einfach nicht an. Man muss nicht alles persönlich nehmen und seid viel mehr derjenige und diejenige, die ihr eigentlich seid. Klingt ein bisschen abdroschen, aber man kann sich einfach viel mehr zutrauen, die eigene Person zu sein, weil es bringt nichts, wenn man sich unendlich verstellt und sich unwohl fühlt im Leben. Meistens weiß man es eh, dass man eine Rolle spielt, die man nicht haben will. Und ich habe es gemacht. Ich habe einfach diesen Bereich verlassen, wo ich mich unwohl gefühlt habe. Natürlich hat man nicht immer die Möglichkeit, aber man kann Kleinigkeiten adaptieren und merken, funktioniert es nicht und dann auch größere Schritte wagen. Man muss nicht immer anfangen mit den riesengroßen Ding Man kann auch kleine Dinge ausprobieren und scheitern. Ich habe, wie ich als Drag Queen angefangen habe, urbeschissen ausgeschaut. Das war eines der schlimmsten Dinge in meinem Leben, was ich gemacht habe. Mit Drag anfangen. Also man kann bei mir im Instagram-Profil runterscrollen aufs erste Bild, das lasse ich da drinnen. Fürchterlich! Also ich habe keine Ahnung gehabt, was ich da mache. Und mittlerweile sage ich, ja, ich bin eine großartige Drag Queen und ich habe so viel gelernt. Und man muss Dinge einfach viel mehr machen. Und man kann mich gerne auf Instagram besuchen, auf Facebook, auf YouTube. Man kann mich buchen, mittlerweile auch für Drag-Workshops.
Mit Jugendlichen.
Mit Jugendlichen. Ich mache alles Mögliche. Und ja, es ist einfach großartig, auch Leute starten zu sehen, Dinge starten. Und eben, again, Drag-Workshop in Villach. Ich habe das so großartig gefunden, weil da Jugendliche sitzen, die tun wollen. Und die mich dann fragen, wie soll ich? Und ich kann sagen, mach einfach. Wurscht. Und wenn es scheiße ausschaust, die ersten 500 Mal, dann hast du 500 Mal scheiße ausgeschaut. Nur, was ist das Resultat unterm Strich? Dann stehst du am nächsten Tag auf und probierst es wieder neu. Es ist voll okay zu scheitern und irgendwann lernt man dazu und es ist so ein geiles Gefühl, selbstbewusst in der Welt zu stehen und zu sagen, ich habe was geschafft, ich habe was ausprobiert, es hat funktioniert. Und das ist viel mehr wert, einmal Erfolg gehabt zu haben, als 10-mal gescheitert zu sein, weil wenn man es nicht ausprobiert, weiß man es nicht, dass man es kann.
Puh, ich will jetzt gar nicht mehr sagen eigentlich, weil es war ja so hart. Aber natürlich auch von unserer Seite vielen Dank, Daniel.
Gerne.
Das war echt super. Ich bewundere das, weil ich glaube, es sind viele Themen gewesen, die jetzt nicht so leicht sind, darüber zu sprechen. Und die Offenheit bewundere ich bei jedem. Danke. Finde ich immer, es rührt mich eigentlich, weil ich finde, mit so viel Offenheit zu erzählen, ist einfach schön, wie viel anderen Leuten das was bringen kann. Und das ist besonders. Dankeschön.
Sehr, sehr gern.
Wir haben jetzt noch eine allerletzte Frage, die ein bisschen.
Allerletzte Abschlussfrage.
Ja, allerletzte Abschlussfrage, die ein bisschen blöd ist, nachdem du es schon beantwortet hast.
Ja, aber wir fragen einfach nochmal zum Auffrischen.
Ich sag gern Dinge zehnfach.
Wie trinkst du jetzt einen Kaffee?
Wie trinke ich meinen Kaffee? Gar nicht. Ich trinke meinen Kaffee meistens mit Wasser und Teebeutel drinnen. Also ich bin Teetrinker, Ingwertee großartig, Kräutertee ist großartig, Früchtetee ist fürchterlich. Also ich habe angefangen mit Früchtetees mit Zucker, weil ich einfach keine Ahnung gehabt habe von der Welt. Und kann mittlerweile sagen, dass ich mit meinen Kolleginnen in der Arbeit und Kollegen jeden Tag mindestens 3-mal Tee trinken gehe. Und wir machen das als Ritual, dass wir, wenn alles gerade geschissen ist, gemeinsam aufstehen und sagen, gehen wir in die Küche, machen wir sie einen Tee und sagen, ja, dann hauen wir aus über Gott und die Welt und Tee macht alles gut. Und wenn einer Kaffee dabei trinkt, ist es auch okay.